Wir haben letzte Woche mit einer kurzen Predigtreihe angefangen, über 3 Predigten. Begeistert von Jesus, weil er uns stark macht. Und wir haben letzte Woche über das geistlich Starkwerden noch gedacht. Wie können wir im Jahr 2020 geistlich wachsen? Wie können wir geistlich stark werden? Jetzt müsste ich mir noch die richtige Folie geben. Jetzt klicke ich gerade irgendwie. Genau, danke vielmals. Wie können wir geistlich stark werden? Und ich vermute, dass die meisten von uns sagen würden, im Mund wünsche ich einen guten Morgen, die meisten von uns sagen würden, Gott möchte, dass wir geistlich stark werden. Wer von uns würde aber auch sagen, dass Gott auch möchte, dass wir körperlich stark werden? Ich meine jetzt nicht so bodybuildermäßig, also nicht, dass er nur so aussieht wie ich. Sondern es geht mir mehr um das Thema Gesundheit. Hat Gott Interesse an unserer Gesundheit? Hat Gott Interesse an unserem Körper? Und es gibt in der christlichen Szene also eine gewisse Liebfindlichkeit. Also zum einen wird der Körper auch völlig vergötzt. Das gibt es auch, aber das ist nicht mein Thema. Es gibt eine gewisse Liebfindlichkeit. Und gewisse haben das Gefühl, das kommt aus der Bibel raus. Der Körper ist etwas Schlechtes. Der Körper ist das Gefängnis von unserem Geist. Haben gewisse das Gefühl? Nun, das ist nicht etwas, was aus der Bibel kommt, sondern das kommt von den sogenannten Gnostikern. Gnostiker haben zur Zeit von Jesus gelebt und die haben gesagt, der Geist ist gut, der Körper ist schlecht und wir müssen möglichst den Körper loswerden, dass sich der Geist befreien kann aus dem Gefängnis raus. Und irgendwann hat das Griechische Asketentum ins Christentum Einzug gefunden. Aus irgendwelchen Gründen ist jetzt nicht das Thema. Jetzt gewisse biblische Vertreter sagen, ja, aber das steht ja in der Bibel. In 1. Timotheus 4, Vers 8 lesen wir. Denn die körperliche Ertüchtigung ist für weniges gut. Die Frömmigkeit hingegen ist für alles gut. Sie trägt die Verheißung des Lebens in sich, des jetzigen und des zukünftigen. Da haben wir es ja, steht ja in der Bibel, oder? Die Frage ist einfach, wie übersetzt man oder auf was bezieht sich das Wort körperliche Ertüchtigung? Das lesen wir im Vers 3, auf was sich das bezieht. Und darum ist die Übersetzung mit körperlicher Ertüchtigung eigentlich nicht so glücklich gewählt. Diese Leute, das sind Menschen, die vom Glauben abgefallen sind und ihre Lehre verbreitet haben, diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Also die körperlichen Übungen, die da im Vers 8 angesprochen sind, die haben sich zum Beispiel auf den Verzicht auf gewisse Speisen bezogen. Oder aufs Heiraten, respektive eigentlich auf der Sex in der Ehe. Und die haben das Gefühl gehabt, wenn wir auf unsere Speisen verzichten, wenn wir auf die Sexualität verzichten, dann sind wir Gott wohlgefällig. Dann gefallen wir Gott. Dann verschafft uns das Heil. Also wir sehen, es geht ja nicht um körperliche Fitnessübungen, Kniebeugen oder was auch immer, um körperlich gesund zu bleiben oder um Sport zu treiben im Allgemeinen, sondern es geht um religiöse Übungen, wo man Gott hat gefallen wollte. Körperliche Ertüchtigung mag vielleicht nicht so wichtig sein wie unser Geist, aber es ist durchaus etwas Wertvolles. Und ich lese nochmal den Vers 8 aus der Hoffnung für alle. Ich finde, die Hoffnung für alle hat es sehr gut wiedergegeben. Sich körperlich anzustrengen und Verzicht zu üben. Und jetzt können wir sagen, in Bezug auf Religiöses ist ganz gut und schön. Also Fasten haben wir auch in der Bibel und so weiter. Aber auf Gott zu hören ist besser. Denn damit werden wir dieses und das zukünftige Leben gewinnen. Also mit religiösen Übungen wie Fasten und so weiter kannst du dir das Heil nicht verdienen. Das kriegst nur geschenkt durch Jesus Christus. Nun, Gott hat uns Menschen einen Körper gegeben. hat seinen Geist in uns hineingelegt. Wir haben auch noch eine Seele. Und das ist ganz eng miteinander verwoben. Und wenn ein Teil davon leidet, dann leidet oft auch der andere Teil. Wir reden dann von psychosomatischen Schmerzen oder Problemen. Es geht meiner Psyche nicht gut, das schlägt sich auf den Körper nieder und dann leidet der Körper. Oder wenn du ganz Schwieriges tragen musst, weil vielleicht irgendetwas Schlimmes passiert ist, dann drückt das. Und dann fährst du mit der Zeit so verlaufen. Der Güde ist schon mal gekommen, das weiß er jetzt nicht. Und er hat gesagt, Stefan, geht es dir nicht gut? Er hat mir das angesehen. An meiner Körperhaltung hat er gemerkt, mir geht es nicht gut. Psychosomatisch. Gewisse fühlen sich manchmal von Gott weit, weit weg. Und die erste Frage, die man dann stellen müsste, ist eigentlich, wie hast du die letzten 5 Nächte geschlafen? Wenn du die letzten 5 Nächte schlecht geschlafen hast, dann fühlt sich jeder wie ein ausgewachsener Atheist. Es geht einfach nicht gut. Dann fühlst du dich Gott auch nicht nöch. Du fühlst dich einfach schlecht. Nun, Gott ist unserem Körper interessiert. Über das möchte ich heute reden. Unter dem Thema körperlich stark werden. Und ich mache am Anfang eine ganz kurze theologische Einführung. Und dann werden wir 2 Interviewgäste haben, die uns ganz praktisch ein paar Anhaltspunkte fürs Leben geben. Karin Müller wird über das Thema Ernährung reden. Karin Müller ist Ernährungsberaterin, nebst vielem anderem. Das muss man bei ihr fast sagen, die macht so viel. Und Claudia Vetter, das letzte Mal habe ich glaube, gesagt, bei der Ansage Claudia Müller, also sie heißt Claudia Vetter, dass wir das noch richtig gestellt haben. Sie wird über Bewegung reden. Sie ist eine Art Fitnesstrainerin. Und das sehen wir dann gleich in ein paar Minuten. Ich möchte 3 kurze Statements setzen in Bezug auf unseren Körper. Gott hat uns unseren Körper geschenkt und ich bin verantwortlich für meinen Körper. Oder Gott macht uns ein riesiges Geschenk, er geschenkt unseren Körper, wo so vieles funktioniert. Und das ist ja fantastisch, was unser Körper alles ausmacht. Ein riesiges Geschenk von Gott. Und wenn wir unseren Körper schlecht behandeln und es irgendwann Konsequenzen nach sich zieht, können wir niemand anders die Schuld geben. Nicht die Lebensmittelindustrie, nicht unser Arbeitgeber, sondern wir sind verantwortlich für unseren Körper. Was wir mit dem machen. Unser Körper ist ein Geschenk von Gott und wir sollen mit dem umgehen. Wir werden uns heute vor allem mit 1. Korinther 6 beschäftigen. Ich lese mal einen Vers daraus vor. Dort heißt es, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Wenn ich meinen Körper vernachlässige, wenn ich ihn schädige und irgendwann Konsequenzen davon trage, dann fällt mich das auf ein Beherrschen, auf ein Einschränken. Und verstehe mich richtig, ich rede jetzt nicht von Kranken, die es einfach gibt in dieser Welt, die zu dieser gefallenen Schöpfung gehören. Wir werden alle krank. Aber gewisse verhalten sich so, dass sie fast krank werden müssen. Und ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Das ist nicht gut. Das beherrscht uns irgendwann, das schränkt uns total ein. Wir haben einen natürlichen Alterungsprozess, das schränkt uns auch irgendwann ein. Können wir nicht dafür, das gehört zum Leben. Aber wie gehen wir mit unserem Körper um? Und ich habe mich entschieden, ich möchte mit meinem Körper sorgsam umgehen. Ich habe letztens eine uralte Blombe rausnehmen, Amalgam noch, die hat langsam auf weh machen, das war etwa 30 Jahre hier drin. Und dann hat der Zahnarzt gesagt, ja, das ist noch so eine Jugendsünde. Dann habe ich zuerst gedacht, was redet jetzt der von Sünden? Aber ich habe dann schon verstanden. Er hat gemeint, dort haben sie mal nicht so gut Zähne putzt, eine Zeit lang. Und dann hat es halt ein paar Löcher gegeben. Und erst, als ich gecheckt habe, hey, das macht weh beim Bohren, das ist unangenehm, das kostet Geld, habe ich irgendwann angefangen, gescheite Zähne zu putzen. Aber zuerst jetzt müssen weh machen, bis ich es gemerkt habe. Und mir hat jetzt jemand erzählt, jemand hat seine Zähne praktisch nie gepflegt, ist ein bisschen über 40, hat alle Zähne müssen rausziehen. Prothese unten und oben. Kann kaum mehr bissen. Das hat irgendwann Konsequenzen. Der Körper von Gott ist etwas ganz Wertvolles. Und unser Körper hat einen Auftrag. Wir lesen in der Bibel, dass wir Gott mit unserem Körper verherrlichen sollen. Jetzt, vielleicht hast du heute Morgen in den Spiegel geschaut und denkst jetzt gerade, uiuiui, mit meinem Körper soll ich Gott verherrlichen. Lesen wir mal ein bisschen in der Bibel. Wie der 1. Korinther 6. Das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Gott hat ihren Körper geschenkt und gleichzeitig behaltet er das Recht, sich vor, über den Körper zu verfügen. Du gehörst eigentlich mit Hut und Haar Gott. Das ist die Idee, die dahinter steht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, dass Gott nicht nur für euren Geist gestorben ist, sondern auch für euren Körper. Das lesen wir auch in 1. Korinther 6. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass er Gott Ehre macht. Jesus ist für deinen Körper gestorben, am Kreuz, um dich zu erlösen. Aber er hat auch Interesse an deinem Körper, an dem Fleisch und Blut. Und weil Gott uns erworben hat, durch seinen Tod am Kreuz, gehören wir auch ihm. Wir sind sein Eigentum. Der Körper ist in Gottes Augen aber noch mehr wert. So wie Jesus vom Tod auferweckt worden ist, heisst es in der Bibel, wird auch unser Körper einmal auferweckt werden. Bei der 1. Korinther 6. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper, nicht Geist oder Seele, unseren Körper wieder lebendig machen. Jetzt wirst du natürlich sagen, ja hallo, ich bin verfault zu Staub oder verbrennt zu Asche. Da ist ja nichts mehr rum. Aber das hindert Gott nicht daran, dass er unseren Körper wieder aus dem Staub oder aus der Asche auferstehen lässt. Es wird ein neuer Körper sein. Mich fragen manchmal die Leute, ja, wenn ich dann auferstand, bin ich dann die 90-jährige Großmutter, die ich gesehen bin, als ich gestorben bin und gehe am Stock? Nein, auf keinen Fall. Du wirst einen neuen Leib kriegen. Aber Ausgangspunkt ist der alte Körper. Etwas Fantastisches. Übrigens, wer sich mit dem neuen Leib auseinandersetzen, wer sich mit dem neuen Leib auseinandersetzen möchte, kann wieder mal ins Buch schauen, Himmel und Hölle, ihr habt ja das fast alle. Ja, dann ist ein Kapitel, wie unser neu Auferstehungsleib sein wird. Und etwas Drittes. Ich will mit meinem Körper Gott dienen. Jetzt wie dienst Gott mit dem Körper? Nun, indem, dass du anderen Menschen dienst mit dem Körper. Mit dem Körper kannst du anderen Menschen dienen. Indem, dass du ihnen etwas Gutes tust. Indem, dass du ihnen hilfst. Indem, dass du mit ihnen redest, zur Verfügung stehst, Zeit verbringst. Indem, dass du dein Kind auf den Armen drehst. Wunderschön, oder? Das ist Liebe. Das ist die du dienst jetzt gerade deinem Kind. Ich hoffe, er versteht es. Und sonst könnte man es übersetzen. Ich habe von einer Geschichte gelesen. Es gibt ja so verrückte Christen. Wir Christen sind manchmal ein bisschen gesponnen, oder? die gehen auf die Strasse und bieten eine gratis Umarmung an. Angeschrieben, gratis Umarmung oder auf Englisch Free Hug, eine gratis Umarmung. Dann ist eine Frau, geht auf einen Penner zu, der hat furchtbar gestunken, völlig unhygienisch gewesen, fragt ihn, ob er eine gratis Umarmung möchte. Er ist ganz verklüpft, nimmt das Geschenk an und die Frau umarmt ihn. Der Mann war so berührt, dass er sich zum nächsten Gottesdienst hat einladen lassen. Und zum übernächsten. Und irgendwann hat er sich für Jesus entschieden. Er war so berührt von dieser Umarmung. Jetzt in Efredig haben wir nicht so viele stinkende Strassenpenner. Aber wir haben Familie. Wir haben Freunde. Umarm deine Kinder. Zeig ihnen, dass sie du gern hast. Das ist wie eine Umarmung von Gott. Teenager sind ja jetzt alle dunde, aber ihnen habe ich gesagt, ich habe die Predigt schon gehalten im Connect vor einem Monat. Umarmt eure Eltern. Die schmelzen wie ein Skala-Käsli. Die lieben das. Aber unser Körper ist noch mehr. Habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Der Körper ist so wertvoll, wie Gott in uns wohnt. In unserem Körper. Gott nimmt Wohnung in dir, damit du ihm bestmöglichst dienen kannst. Das ist das Ziel. Nicht, dass du dir selber dienen kannst und einen Körperkult kannst entwickeln kannst. Sondern, dass du Gott kannst dienen kannst. Und jetzt sage ich etwas ganz Wichtiges. Egal, ob du gesund bist oder ob du krank bist. Und gleich sollen wir unseren Körper nicht mutwillig kaputt machen. Stell dir vor, und das haben ja viele von euch gemacht, ihr habt irgendetwas an dem Gebäude umgebaut. Mitgeholfen. Eine Wand streichen. Irgendetwas. Und jetzt kommt irgendjemand und beschmiert deine Wand mit Dreck und haut den Vorschlaghammer drin und macht das einfach mutwillig kaputt. Wie geht es dir denn? Du wirst dich ärgern. Also mir ging es so. Und wirst erwarten, dass der den Schaden ersetzt und zahlt. Aber weißt du was? Noch viel wichtiger als das Gebäude hier ist dein Körper. Weil Gott nicht in dem Gebäude wohnt, sondern in dir wohnt. Das bewegt mich, mit meinem Körper sorgsam umzugehen. Ich glaube, die drei biblischen Anhaltspunkte: ich bin für meinen Körper verantwortlich, ich will in meinem Körper Gott verherrlichen und will ihm dienen, führen uns jetzt dazu, dass wir ganz praktisch werden wollen. Wie können wir unserem Körper gut tun? Und da möchte ich Karin Müller und Claudia Vetter bitten, auf die Bühne raufzukommen. Und sie werden uns ein bisschen erzählen. Karin, darf ich dich dort mit bitten? Claudia darf hier rüber und ich werde hier sitzen. Ich habe Karin und Claudia schon ganz kurz vorgestellt. Ich glaube, das reicht einmal so weit. Viele kennen euch auch schon persönlich. Aber ihr habt beide eine Ahnung von dem, was ihr redet. Da bin ich froh, darum sage ich nicht viel dazu. Und ich gebe dir mal das Mikrofon und stelle dir zwei, drei Fragen. Wie würdest du gesund essen beschreiben?
Gesund essen ist etwas ganz Persönliches. Also gesundes Essen für dich, Stefan, ist Essen, das dir ganzheitlich gut tut. Also das deinem Körper, deiner Seele und deinem Geist gut tut und dich stark und schön macht.
Okay. Und das ist für dich etwas anderes. Nein, ist genau das Gleiche für dich. Einfach, es kann unterschiedlich genau, aussehen von der Ernährung.
Und dich.
Ja. Jetzt, wenn du, was würdest du sagen, was ist so ein Ernährungsfehler? Also, wir haben wahrscheinlich alle so Fallen, wo wir reintappen. Was wäre aus deiner Sicht ein Ernährungsfehler? Was sollen wir aus deiner Sicht ernährungstechnisch nicht machen?
Also, der allerschlimmste Ernährungsfehler ist zu wenig oder zu viel essen. Zu wenig essen, das sind Diäten mit einer grossen Verbotsliste, mit einer ganz kleinen Portion. Und zu viel essen ist auch ganz schlimm, egal was es ist. Auch zu viel sogenannte gesunde Lebensmittel, das ist auch ganz schlimm. Und macht eben Körper, Seele und Leib und Geist kaputt. Mhm.
Ich finde das interessant, dass wir merken etwas, du redest immer von Körper, Seele und Geist, dass der Körper ist nicht nur Zellstoff, sage ich, wo irgendwie unser Körper aufbaut, sondern es ist etwas, was auf den ganzen Körper Auswirkungen hat.
Genau.
Cool. Jetzt, Karin, jetzt musst du natürlich die Hosen runterschauen, gell? Isst du immer gesund?
Ja und nein. Ja, das, was ich esse, behaupte ich jetzt mal, tut immer etwas von meinem Körper gut. Also entweder am Geist oder der Seele oder am Leib. Und nein, eben, es ist nicht immer ganzheitlich gesund.
Okay, spannend. Du hast etwas vorbereitet, eine kleine Präsentation. Wenn jetzt jemand seine Ernährung möchte umstellen auf gesunde Ernährung, sage ich jetzt einmal, wo es im Körper gut tut, wie würdest du das beschreiben? Du kannst einfach hier rechts weiter drücken.
Um die Ernährung umzustellen, braucht es mega viel Motivation und Information. Weil es geht darum, Gewohnheiten umzustellen, Sachen, wo man sich schon jahrelang gewöhnt ist, wo man eigentlich wohl damit ist. Und das ist nicht so einfach. Ich coache schon seit einem Vierteljahrhundert Menschen, die ihre Ernährung umstellen wollen. Aus dieser Erfahrung kann ich euch 3 Tipps geben. Den ersten habt ihr schon gehört. Macht ja keine Diät. Diäten, die machen euch wirklich kaputt. Also Körper, Leib und Seele, wieder ganzheitlich. Das ist etwas ganz Schlimmes. Ausser eine Ausnahme ist, wenn ihr natürlich irgendetwas habt, das wirklich medizinisch ist, ihr vertragt irgendetwas nicht, zum Beispiel mein Mann, der verträgt kein Gluten, der hat Zöliakie, der muss eine sogenannte glutenfreie Diät machen und das ist gut. Oder auch wenn ihr jetzt wirklich einen ganz bestimmten Mangel habt, der im Blut nachgewiesen ist, wissenschaftlich, Mangel B12, dann dürft ihr gerne B12 reiche Lebensmittel essen. Aber eben generell macht ja keine Diät. Dann der zweite Tipp, macht es nicht allein. Das haben wir ja am letzten Sonntag gehört. Im Prediger 4, Vers 9 steht, 2 haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Macht es nicht allein. Und der dritte Tipp, orientiert euch am besten Fachbuch für gesunde Ernährung, das es gibt. Das ist nämlich die Bibel. Darum hole ich sie gerade schnell raus.
Soll ich denn zu wenig haben? Ja, ich helfe dir.
Also vielleicht ist euch das noch gar nicht aufgefallen, aber in der Bibel steht zum Thema Ernährung mehr als zum Thema Erlösung. Also ähnlich wie beim Geld. Ist unglaublich, was für geniale Sachen da drin stehen. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele, weil ja meine Zeit begrenzt ist. Das erste Beispiel ist ganz am Anfang im ersten Buch Mose. Da steht gerade im wirklich der erste Satz von der Bibel: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann im Vers 31: Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Also alles, was Gott gemacht hat, ist sehr gut gewesen. auch alles zum Essen. Und es ist ja unglaublich, wie kreativ Gott war, wie viele verschiedene Farben, Formen und Geschmacksrichtungen und Konsistenzen von Lebensmitteln er gemacht hat. Und darum dürfen auch wir kreativ sein im Essen. Also wir dürfen uns freuen an allem, was Gott gemacht hat. Wir dürfen ganz verschiedene Farben, Formen, Anordnungen dürfen wir essen. Ganz diverse Lebensmittel. Ich habe euch noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Also, von Gott gemacht. Das ist zum Beispiel die Orange von Heidi und Harry Bösch. Das ist ursprünglich gemacht, sage ich jetzt mal. Darum ist es auch mega gut von uns. Das ist wirklich direkt quasi von der Schöpfung, oder? Vom Baum oder Strauch, ich weiss gar nicht. Baum, ja, man pflückt es und man isst es und es ist mega super von euch. Und dann gibt es aber auch, da hat der Mensch ja verschiedene Verarbeitungen erfunden. Eben aus Orangen gibt es Orangensaft. Das ist in dem Sinn auch nicht schlecht. Also ihr wisst ja, keine Verbotsliste. Das ist schlecht für uns. Aber es hat einfach, es ist etwas weniger gut für uns als das Ursprüngliche. Also im Ursprünglichen hat es wirklich einfach ein bisschen mehr gute Sachen drin. Das Gleiche auch zum Beispiel beim Gemüse. Der Mais frisch ab dem Feld in Büchse oder ins Tiefkühlpäckchen oder im Beutel. Also das ist wirklich alles mega gesund, auch wenn es Büchse, Beutel, Tiefkühlpäckchen ist. Dann im Gegensatz der Mais verarbeitet, also nicht verboten, ich habe das mega gerne, aber einfach ein bisschen weniger gesundheitlichen Nutzen wie das Ursprüngliche, das Gott gemacht hat. Okay, jetzt ist leer. Gut, jetzt noch eine weitere Stelle.
Das tun wir aber, das ist nicht so gesund.
Er hat nichts gelernt. Eine weitere Stelle, die steht etwas weiter vorne. Es geht um vier Jugendliche, die alle müssen sagen, boah, die sind viel gescheiter, stärker und schöner als alle anderen, wegen dem, was sie gegessen haben. Also jetzt kommen wir zum ultimativen biblischen Superfood. Was haben sie echt gegessen? Das steht im Buch Daniel, Kapitel 1, Vers 11. Also die vier Jugendlichen waren der Daniel und seine Kollegen gewesen. Da sagte Daniel zu dem Palastdiener, der oberste Hofbeamte ihm Hanania, Mischael und Asaria als Aufseher zugewiesen hatte. Jetzt kommt's. Ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser. Und das Ergebnis war eben so, boah, ihr seid die Gescheitsten und die Besten und die Stärksten und die Schönsten, wegen Gemüse und Wasser. Dann noch eine dritte und letzte Stelle, aber eben, es gibt mega viel. Es ist auch spannend, was Jesus über das Essen sagt. Er sagt im Neuen Testament sehr viel und zum Beispiel auch, macht euch nicht so viel Gedanken über das, was ins Maul reinkommt, sondern macht euch lieber Gedanken, was aus dem Maul rauskommt. Also ganz wichtig, er sagt, das Essen soll nicht Priorität 1 haben in unseren Gedanken, in unserem Leben, sondern ja, vielleicht Platz 3, weil es ja gleich etwas mega Schönes ist. Aber eben richtige Priorität geben am Essen. Also, bis schon am Schluss. Nochmal kurze Zusammenfassung. Gesund essen, macht keine Diät, dann macht es nicht allein. Und macht es mit dem genialen Buch. Es gibt natürlich noch viel zu sagen. Und wenn ihr noch mehr hören von mir, dann könnt ihr einen Lebe-Leichter-Kurs kommen, den ich anbiete, ab dem 26. Februar. Oder auch nach dem Gottesdienst dürft ihr mich gerne an Sachen fragen.
Danke vielmals. Du hast noch von einem Handout mal geredet. Hast du das mitgenommen?
Nein.
Gut, okay. Es gibt kein Handout, aber ich glaube, die Punkte sind einfach und verständlich gewesen. Jetzt müssen wir dich noch einschalten. Entschuldigung. So, bestens. Claudia wird uns etwas sagen zum Thema Fitness, körperliche Fitness. Also ich mache ganz einen steilen Einstieg. Ich finde, die grösste Herausforderung bei der Bewegung ist die Motivation. Wie kann man sich für Sport motivieren?
Du musst mir das irgendwo geben. Ja, genau. Also, ich bin auch noch nicht so gewöhnt mit dem Mikrofon. Für Sport motivieren, ich denke, das ist individuell, das ist, hat jeder vielleicht einen anderen Ansatz, warum dass er möchte Sport machen. Der eine vielleicht ein bisschen Gewicht verlieren, der andere vielleicht, weil er beim Stegenlaufen nicht mehr so mag. Der nächste einfach zum gut aussehen. Genau. Ich glaube, es ist aber für alle etwa der gleiche Punkt, und zwar Punkt 1. Ich glaube, man muss einfach selber wählen. Also es nützt nichts, wenn du mir sagst, ich soll Sport machen. Ich muss entscheiden, jetzt will ich es, und dann kommt es gut. Punkt 2. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man herausfindet, was macht mir Spass. Du sagst zwar, ich muss mich immer motivieren, Spass macht es mir nicht, kommen wir nachher zum Punkt 6. Vielleicht findest du auch 2-3 Sachen raus, du musst vielleicht Sachen ausprobieren. Ist auch gut, wenn du 2-3 Sachen hast, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Die einen trainieren gerne nur etwas, ein bisschen einseitig. Ich bin jetzt auch jemand, der gerne ein bisschen verschiedene Sachen hat. Genau, das musst du ein bisschen herausfinden. Dann Punkt 3, denke ich, das ist wie beim Essen. Den meisten fällt es einfacher, vielleicht mit jemandem zusammen, sich zu motivieren, zu joggen, zu Velofahren, in ein Fitness, wo ich weiss, da muss ich hin, oder auch da werde ich vielleicht vermisst, wenn ich nicht komme. Ah ja, nein, jetzt kann ich mir nicht schon wieder eine Ausrede erlauben. Macht für viele auch Sinn. Dann ganz wichtig, dass du langsam angehst.
Also, das ist kein Problem.
Das war mein Problem früher. Ich habe einen sehr sportlichen Mann und das ist nicht immer lustig, wenn man mithalten will. Nach 300 Metern schon Seitenstechen beim Joggen und dann verleidet es dann wieder. Dann habe ich es selber in die Hand genommen, selber langsam angefangen mit meinen Freundinnen und dann habe ich Spass bekommen daran. Also auch das ist wirklich wichtig. Ihr lebt ja im Körper, das sage ich auch meinen Teilnehmern. Ihr müsst nicht schauen, was die rechts oder der links macht. Ihr müsst für euch schauen, ihr müsst nachher nach Hause gehen und euch wohlfühlen in eurem Körper. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Genau. Dann mässig, aber regelmässig. Also nicht wieder 2 Monate Vollgas jeden Tag übertreiben und nachher wieder 2-3 Monate nichts machen. Ja, dann fängst du halt immer wieder bei Null an. Und jetzt kommt eben der Punkt 6. Freude will man eigentlich meistens schon, dass die bei Punkt 1 oder 2 kommt. Aber oft kommt sie eben erst, wenn du ein bisschen eine Leistungssteigerung siehst. Wenn du wirklich merkst, oh leck, jetzt muss ich nicht mehr so schnaufen beim Stegenlaufen. Oder jetzt komme ich mit dem Mann hinten rein. Oder jetzt, genau. Ich glaube, das ist wichtig, dass du wirklich durchhaltest und bis dort zu dem Punkt.
Irgendwann kommt Freude.
Ja. Und dann ist eben der erste Schritt ist sicher der härteste Schritt. Und darum schau, dass du, wenn du mal angefangen hast, nicht wieder zu dem Schritt zurück musst.
Danke vielmals. Jetzt gewisse sagen, ja, ich habe keine Zeit für Sport. Sitzen aber den ganzen Tag um. Also die im Wald arbeiten, als Waldarbeiter, die müssen keinen Sport mehr machen. Absolut. Die haben genug Bewegung. Genau. Jetzt viele von uns sitzen im Büro den ganzen Tag. Was könnte man denn im Alltag, also ganz praktisch, einfach machen, wo man ein bisschen zu mehr Bewegung käme?
Genau, das ist mal ein Punkt, der auch wichtig ist. Also es muss ja nicht immer jeder gerade mit Sport anfangen. Wichtig ist schon mal vielleicht zu sagen, okay, ich stelle mein Leben ein bisschen um. Ich will ein bisschen mehr Bewegung. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ein super Anfang. Genau. Ich zum Beispiel probiere, alle Lifts zu meiden. Wenn ich jetzt nicht gerade mit dem Postiwägeli oder so komme, sondern nur die Treppen benutze. Kann man sich wirklich sehr gut angewöhnen. Ich stehe oft auch vor dem Lift, habe gedrückt und wenn ich dann zu lange warten muss, denke ich, oh, wo ist eigentlich die Stege? Oh ja, ich nehme sie doch. Also das ist sicher schon mal etwas, kannst du dran gewöhnen. Dann, wenn du arbeiten oder irgendwo übereinander gehst, ein bisschen mehr Zeit einberechnen. Eine Station, vielleicht zwei Stationen früher aussteigen und den Rest noch laufen. Mit dem Velo oder zu Fuß posten, wenn du vielleicht mal nicht so viel brauchst. Oder ich habe zum Beispiel einen Vorsatz, ich wohne zwar in einem kleinen Dorf, aber wenn ich mich in meinem Dorf bewege, zu einer Freundin gehe, ich gehe posten, gehe irgendwo mit hin ins Fitness, ich benutze nie ein Auto. Das ist mein Vorsatz, nur Velo oder zu Fuß. Also ich habe ganz viele Teilnehmer, die vom gleichen Dorf mit dem Auto in die Turnhalle rauffahren. Und ja, genau. Also es sind so kleine Sachen, die du schon ein bisschen kannst. Dann bewusst den Parkplatz vielleicht nicht vor der Tür, sondern zuhinterst hinten.
Das finde ich jetzt einen ganz guten Punkt. So von, wenn ihr zu uns in die FG kommt, fängt hinten an, dass die am Schluss kommen, noch die vor der Tür haben. Das wäre doch
ja, etwas. Das ist danke genau, vielmals. Die sind ja dann auch knapp, oder? Genau. Also wer nicht weiss, wie das geht, mein Mann ist sensationell in dem. Er nervt mich manchmal, aber ich kann ihn zwischen mir angewöhnt sagen, ja, es ist ja gut für meine Fitness. Genau. Dann, was auch noch gut ist, wenn du in einer Firma arbeitest, vielleicht eine grosse Firma, zwei Stück, wie auch immer, schreib kein Mail oder Leute an, sondern steh auf, geh ins andere Büro und bring deinem Kollegen, deiner Kollegin die Sachen, die du besprechen willst. Genau, das sind so ein bisschen meine Ideen. Ihr habt sicher vielleicht noch viel mehr. Es gibt sicher auch noch viel mehr Ideen. Und dann habe ich noch ein bisschen etwas Praktisches, was ich euch jetzt zeigen will. Weil der Stefan hat gesagt, er möchte, dass es ein bisschen Bewegung hat, ein bisschen genau. Praxis und mich da nicht einfach nur schwätzen kann. Und zwar ist das die Idee, so ein Mätteli haben vielleicht alle. Ich habe letztes Mal bei meinen Teilnehmern gesagt, ja, nützt die Werbepause. Beim Fernsehen. Und dann haben mich alle ausgelacht, dass ich noch einen Fernseher habe mit Werbepause. Aber darum bin ich vielleicht so fit. Nein, Spass. Oh, das ist noch ein bisschen. Du kannst auch das Mätteli neben dein Bett legen, vor ins Bett gehen, am Morgen beim Aufstehen. Oder eben, wenn du auch noch so altmodisch bist wie ich und Werbepausen hast, mach doch ein paar Übungen während dieser Zeit, statt zum Kühlschrank zu laufen, Schocke holen, Guetzli holen.
Das machen wir eh nicht mehr.
Ah, ja, stimmt. Ich zeige euch zwei, drei kurze Sachen. Ihr dürft nachher auch noch mitmachen. Ganz einfach. Ich bin ein bisschen eingeschränkt wegen meiner Schultern, aber ui. Und wegen dem Kabel.
Ja, ja.
Unterarmstütz kann jeder so ein bisschen heben. Man kann auch so Fernsehen schauen. Ein bisschen. Man kann auch noch ein bisschen hin und her bewegen. Man kann auch noch ein bisschen Spiele reinbringen mit Beinen. Genau. Und da kann man auch spielen mit der Zeit. Man kann ja zum Beispiel schauen, heute schaffe ich es eine halbe Minute, morgen 45 Sekunden. Genau, so ein bisschen spielerisch. Eben ein bisschen Spass hat drauf. Mhm. Dann Squats, sage ich auch, Hüftgelenksbreite anstehen, hinten runter sitzen, wie wenn du einen Stuhl hättest. So tun, als ob du einen hättest, wieder rauf, doch wieder runter, doch wieder rauf und das so viel mal, bis es vielleicht ein bisschen säurelt. Liegestütz kann ich leider jetzt nicht zeigen, kennt aber jeder. Trizepsliegestütz, das sind so die Sachen, die man machen kann. Crunches, das sind Bauchübungen, würde ich mir einfach wirklich von jemandem zeigen lassen, weil ich sehe so schlimme Sachen. Die meisten Leute machen die einfach falsch und es ist nachher fast schlechter für den Rücken. Das würde ich mir wirklich einfach mal von jemandem zeigen lassen. Nachher kannst du es aber tipptopp selber machen.
Ja, ist gut, ja, super.
So ein bisschen.
Also bewegen in den toten Minuten, ne? Das ist doch super, ja.
Ja, genau. Und sonst sich halt auch, eben, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit nehmen und halt etwas anderes weglassen. Und dann eben wissen, ich laufe halt noch Station und dafür bin ich noch voraus gewesen.
Jetzt noch etwas Letztes würde ich gerne hören. Ich kämpfe immer mit meiner Körperhaltung. Die macht automatisch irgendwie so eine Bananenform. Das kommt immer und ich sage meiner Frau immer, hey, erinnere mich daran, aufrecht stehen und so weiter. Hast du mir einen Tipp oder was machst du da?
Genau, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden immer von Sport und Bewegung, aber unsere Körperhaltung, die ist genauso wichtig. Und genau, das ist der Punkt, den ich am schlimmsten finde, wenn ich bei einer Bushaltestelle stehe oder bei einem Bahnhof oder so und ich die Leute dann halt an, mir springt es einfach ins Auge, oder? Es ist ein Klassiker. Steht mal alle auf, bitte. Wie manchmal merkst du, eben, du merkst ja schon, dass du eine Fehlhaltung hast.
Ja, ich bin verspannt im Nacken und so Zeug. Dann merkst
also
du es.
Stefan ist schon eine Stufe weiter.
Danke.
Stefan merkt schon, dass er eine Fehlhaltung hat. Das ist der erste Schritt, um sich bewusst zu werden. Ich kenne auch in Fehlhaltung. Ich habe auch schon Fotos von mir gesehen und dachte, ui, peinlich. Oder ich sitze und merke, oh Mist. Also mir passiert es auch. Aber ich denke immer wieder dran und ich glaube, das ist der Schritt, wo wir hinkommen müssen. Merken, oh jetzt, letztes Mal habe ich am Cyril dahin, es rutscht mir halt eine Menge raus, sagt, wirst du dich bis gut anders an den Tisch setzen? Dann ist er gerade aufgestanden und hat gesagt, oh ja, ich habe ja Stehpult. Super. Genau. Wichtig ist, ich zeige es von der Seite, das ist so ein Frauenklassiker. Das Becken vorschieben und dann kommst du so in den Überhang. Ich zeige es jetzt ein bisschen übertrieben. Genau. Also vielleicht hast du bei dir auch schon gemerkt, dass du deine Knie zum Beispiel durchstreckst und so anstehst. Also das nächste Mal, wenn dir das auffällt, bitte korrigiere dich. Ich zeige euch nachher, wie ihr euch korrigieren könnt. Das kommt ganz am Schluss noch. Dann ist der da, eben der, wo du sagst. Der kommt eben vom Bürotisch, du sitzt, du bist immer vorgeneigt. Genau. Auch da mal wichtig schauen, dass der Tisch und die Sitzposition stimmen, dass du gerade sitzen kannst. Und eben, wenn es geht, ein Stehpult. Genau. Ich darf jetzt noch mal absitzen. Ich darf dann nachher noch die Haltungskorrektur machen. Genau. Schwangere, gell, Claudia? Da wächst es da vorne und automatisch verschiebt sich unser Schwerpunkt, unser Mittelpunkt. Da können wir gar nichts dagegen machen. Das Problem ist nur, dass meistens bei uns, darum haben wir Frauen oft den Beckenschub, haben wir oft das, weil wir uns das nicht mehr abgewöhnen. Dann haben wir noch das Kind da so schön auf der Seite drauf und ja, wenn du das immer machst und immer machst, dann hast du es so drin, du merkst es gar nicht mehr. Das ist eher genau die Männer, die ihr Becken aufrichten und hier runterfallen, oder? Es ist natürlich jetzt sehr übertrieben gezeigt, aber ihr müsst euch mal achten, wenn ihr mal bei einer Bushaltestelle so durchfahrt, man sieht wirklich allerhand. Auch der hier, gell, der passiert mir auch viel, dass so ein bisschen cool hinstehen, schön so im Becken rein. Oder eben auch parallel, gell? Wir stehen nie parallel. Unser Becken ist völlig nach innen gerichtet, sieht man aber leider auch viel. Also wirklich immer eine leichte V-Position. Perfekt. Genau. Ja, genau. Im Sitzen wissen wir alle, ich kann es jetzt darf ich nicht so gut zeigen, was ein Klassiker ist, wenn man dann so sitzt, und so ein bisschen entspannt und dann vielleicht noch irgendwie so am Telefon und dann zum Beispiel noch das Bein da aufnimmt, kennen da wahrscheinlich alle, das ist Höchstleistung für die Bandscheibe. Also würde ich euch abraten, würde ich wirklich nie mehr machen. Gerade sitzen, beide Beine am Boden. Oder einfach zwischendurch. Ich bin ein Böse, gell?
Ja, ist gut, wunderbar. Ich
bin ein Böse. Genau, jetzt... Zum Schluss dürft ihr alle noch mal aufstehen. Ich zeige euch jetzt schnell die Haltungskorrektur, weil das ist das absolute A und O. Jetzt ist es weg. Ja, genau. Wir fangen immer von unten an korrigieren. Also wenn du jetzt irgendwo stehst und denkst, oh, jetzt, Moment, was hat sie gesagt? Hüftgelenksbreite, gell, öppe. Dann eben deine V-Position. Dann über deine Fersen korrigieren. Schnell die Fersen lupfen und ein bisschen nach hinten. Genau. Dann gehst du rauf zu den Knien. Ich muss da schnell weiter drücken. Also dem sagt man Fußdivergenz mit 3 Punkten Belastung. 3 Punkte Belastung muss ich schnell erklären. Zehengrundgelenk, Kleinzehengrundgelenk, Fersen. Das sind unsere 3 Punkte, die müssen wir belasten. Viel passiert uns ja, dass wir auf den Fersen stehen. Dann kommen wir wieder so in den Überhang. Dann musst du einfach führen. Also du musst dich gar nicht, wenn du jetzt hier im Überhang stehst, musst du einfach zuerst deine Füße gleichmäßig belasten, dann merkst du, dann kommst du ganz ein bisschen führen. Dann hast du mal das. Dann gehst du auf Knie nicht durchstrecken, wir sagen dem aktiv gestreckt. Genau. Dann weiter da. Genau. Dann das Becken ist neutral. Dann das Brustbein. Ganz wichtig, das Brustbein. Wie wenn ich einen da aber den Faden wieder vorziehe. Das ist das A und das O. Wenn du von unten nach oben kommst und dann da, musst du nur da hochziehen. Viel passiert dann das. Dass ich meine Schulter hindern tue und dann tue ich überkorrigieren. Wirklich nur denken, das Faden, das dich da hochzieht, und dann bist du perfekt. Blick zum Horizont und dann kann nichts mehr fehlgehen. Und wenn du wieder zurückgehst, denkst du, okay, unten rauf. Wichtig ist wirklich immer da. Egal in welcher Fehlhaltung, ob du da bist, wirklich zuerst Fußbelastung, Dreipunktebelastung. Und wenn du die hast, gehst du eigentlich schon fast zum Brustbein und dann stehst du gut da.
Hey, danke vielmals.
Genau, das wäre Blick.
Super, hey.
Du musst auch durchdrücken. Genau. Atmung, das wäre das Nächste. Aber eben, für das, wer Interesse hat, mehr zu wissen, ich habe noch Sachen zum Mitnehmen, Prospekt über auch meine Stunden, die ich anbiete. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr euch nachher dorthin bedienen.
Danke vielmals. Geben wir noch der Karin und der Claudia einen Applaus. Nein, die kannst du sein lassen. Das ist schon gut. Nein. Was will ich mit einer Matte? Hey. Ihr kennt mich ein bisschen. Also wir haben heute einen speziellen Gottesdienst, das habt ihr schon gemerkt. Aber es ist mal gut, über so etwas nachzudenken, oder? Ich finde das ganz gut. Könntest du mir die letzte Folie von meiner Präsentation bitte bringen? Ich möchte euch ein bisschen herausfordern, ein bisschen challengen. Und zwar mit drei ganz einfachen Sachen. Ich möchte ganzheitlich mit euch etwas machen oder euch einladen dazu. Das Erste ist, verzichtet doch mal einen Monat lang auf möglichst alle raffinierten Zucker, also verarbeiteten Zucker. Und zwar, wir haben so viel Zucker in allem Möglichen. In unseren Früchten, das ist super. Es hat im Brot Zucker, es hat überall Zucker drin. Das Problem ist, dass wir heute eine Überdosis an Zucker haben. Früher hat Diabetes 2 wirklich bei den Senioren angefangen. Tschüss, Magda. Und heute fängt Diabetes 2 mit etwa 16 Jahren. Ganz viele Jugendliche haben bereits Diabetes, weil sie einfach massiv zu viel Zucker gegessen haben. Und achtet mal, wie viel wir Zucker zu uns nehmen. Und ich sage nicht, verzichtet völlig. Das haben wir von der Karin jetzt gelernt. Aber probiert mal, Sachen auch zu ersetzen. Also ein süßes Getränk, muss das wirklich sein, jeden Tag? An einem Fest, ja, genießen wir es. Aber jeden Tag einen Liter Cola hinterher leeren, das tut uns einfach nicht gut. Oder Schoki. Ich habe in der Verwandtschaft jetzt einen Tag Schokolade pro Tag. Es ist einfach nicht gesund. Und ehrlich gesagt, freust du dich noch an einer Tafel Schokolade irgendwann? Wenn du das jeden Tag hast. Also ich esse gerne mal ein Stück Schokolade, aber dann ist das wie so ein Höhepunkt, ein Genuss. Oder Zucker im Kaffee, im Tee. Ich habe gemerkt, es ist eine reine Gewohnheitssache. Ich verzichte seit Jahren auf Milch und Zucker im Kaffee. Ich finde Kaffee super. Ich trinke sogar noch koffeinfrei. Am Anfang musste ich Zucker drin haben und Milch. Und irgendwann habe ich aufgehört. Und dann am Anfang hat es gefehlt. Ich habe das mit den Jungen schon gemacht. Ich habe sie eingeladen. Ich bin jetzt einen Monat dran, wirklich auf alles, was so Schoki und Krömli und Kuchen möglichst zu verzichten. Es sei denn, es ist ein spezieller Anlass. Und ich möchte euch einladen, macht doch mal mit den Monat, auf möglichst alle Zucker zu verzichten. Ich weiss, wir haben Gemeindefest. Da wird es ein süßes Dessert geben. Geniesset das. Geht mir nicht um das, den Spass zu verderben. aber reduziert das, was unserem Körper noch schadet. Und wenn ihr ein bisschen ins Internet geht und mal schaut, findet ihr auf dem Beipackzettel eine ganz lange Liste, was Zucker alles für Krankheiten hervorruft. Das ist unglaublich, da wird es fast schlecht. Und ein Arzt, den ich gehört habe in einem Vortrag, hat gesagt, Zucker macht 8-mal mehr süchtig als Kokain. Zucker macht abhängig. Das ist kein Witz und das merkt ihr. Wenn ihr viel Zucker zu euch nehmt und aufhört, dann habt ihr Entzugserscheinungen. Ich möchte etwas Zweites euch einladen. Denkt einen Monat bewusst positiv. Unsere Gedanken gehen immer wieder ins Negative. In meinem Skript hat es noch mehr, ihr könnt Sachen nachlesen. Ich habe mir ein Kärtchen gemacht, seit einem Monat, wo ich immer vornehme, wenn ich negative Gedanken habe oder ins Negative reingehe. Da steht zum Beispiel drauf, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Führe mir das vor Augen. Oder Gott ist mit mir. Oder ich vermag alles durch Christus. Ich habe mal Epheser 1 und 2 durchgelesen, was da alles drinsteht an positiven Gedanken, die Gott über uns Menschen hat. Das mal wieder durchlesen. Anschauen. Gott hat so positive Gedanken und wir gehen oft in das Negative und das Negative macht uns krank. Und ich möchte dich einladen, wenn du nicht Waldarbeiter bist, sondern wenn ich Bürolist und ständig am Schreibtisch sitze, beweg dich doch eine halbe Stunde am Tag. Das heisst, geh eine halbe Stunde laufen. Ich rede nicht von Sport machen. Eine halbe Stunde einen Spaziergang. Mit einem Freund, mit dem Ehepartner. Und dann könnt ihr noch beten miteinander unterwegs. Das machen André und ich ganz viel. Was auch kannst du machen, wenn ihr das nicht so liebt mit dem Laufen? Du kannst dich 4 Minuten am Tag intensiv bewegen. Das ist gleich viel wie eine halbe Stunde laufen. Und ich mache das oft in meinem Büro. Mache ich eine Pause. Alle Stunde stand ich mal auf. Und dann mache ich eben Squats. Ich nenne das Kniebeugen. Und dann mache ich noch so. Hä? Einfach 100 Mal. Und meine Pumpe pumpt dann. Und vorher ist sie irgendwie fast tot. Aber du kannst ja den Hampel mal machen. 1 Minute lang, so schnell wie möglich. 1 Minute. Das ist nichts. Aber es macht etwas mit dem Körper. Es blutet, es regt an. Dein Geist wird wieder frisch. Du kannst dich wieder konzentrieren auf das, was du machst. Völlige Kleinigkeiten. Aber wenn man es macht, hat es einen grossen Einfluss auf unser Leben. Gut. Zusammen machen habe ich schon gesagt. Oder heißt schon gesagt worden. Überlegt euch mal beim nächsten Hauskreis, nicht mal nicht Joggingstängel aufstellen, sondern Gemüsestängel. Ist doch super, ist doch fein. Wir sind letzte haben wir jemanden eingeladen, respektive wir sind dann zu ihnen gegangen, das machen wir manchmal wegen der Kinder, dass sie die Kinder müssen speziell versorgen müssen. Wir laden mir den Besuch ein, gehen dann aber bei ihnen auf Besuch und bringen das Zeug mit. Und dann haben wir Rüebli mitgebracht. Eine Schüssel von so Rüebli, geschnitten. Und auch noch Salziges und so. Wir haben ein Glas Wein getrunken miteinander. Die Rüebli sind alle weg gewesen. Es ist gar nicht so schlecht. Also wir haben so viele Möglichkeiten, tun wir uns doch gut. Ich glaube, es lohnt sich. Der Körper ist ein Tempel von Gott, ein Geschenk uns Menschen, wo wir mit Wertschätzung damit umgehen sollen. Ich möchte noch beten und dann wollen wir Gott loben und preisen. Vater, ich danke dir, dass du Gott bist, dass du uns einen wunderbaren Körper geschenkt hast. Ein Körper, der auch zerfällt im Laufe der Zeit, der abbaut. Aber du hast uns eine Verantwortung dafür gegeben. Und die wollen wir bewusst wahrnehmen. In einer gesunden Art und Weise. Danke vielmals für das Geschenk, das du uns gemacht hast. Und dass du uns da auch begleitest. Amen.